Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, nun haben Sie ja heute Morgen also in den Spiegel geguckt, wie ich gehört habe. Was mich interessieren würde, aber was ich jetzt nicht hören will, ja, aber was mich interessieren würde, und vielleicht nehmen Sie sich mal 10 Sekunden Zeit, was haben Sie eigentlich gedacht? Was habt ihr gedacht, als ihr heute Morgen in den Spiegel geschaut habt? Oder an welche Gedanken können Sie sich erinnern, als Sie zum letzten Mal in den Spiegel geschaut haben? Ich finde das spannend, weil wenn ich nun mal in den Spiegel schaue, da sehe ich mich. Oder sehe ich eigentlich am liebsten weg und sage, ach nee, jetzt mal schnell weiter, denke ich, so wie es in dem einen Lied heißt, ich kann es leider nicht singen, doch ich versuche es mal. Schön ist es auf der Welt zu sein. Denken wir das? Sind das die inneren Monologe, die kommen? Wenn du dich im Spiegel ansiehst, denkst du, ach, da ist eine tolle Frau. Wow, ein prima Kerl, den ich da sehe. Heute ist ein guter Tag, heute ist der Tag des Herrn. Ich freue mich auf die Dinge, die ich heute erledigen kann. Oder denke ich, ach, schrecklich, es ist Montag und die Woche ist immer noch nicht rum. Es gibt so innere Monologe, Stimmen, die wir führen. Und da möchte ich heute ein wenig in der Predigt drauf hinschauen. Der Grundgedanke soll heute sein, dass es darum geht, sich selbst zu lieben, und die Voraussetzung dafür ist vielleicht auch, sich selbst anzunehmen, so wie Jesus Christus dich angenommen hat. Denn ich habe mich gefragt, was wird das denn, wenn ich heute darüber spreche, mich selbst zu lieben? Wird das jetzt ein bisschen kitschig oder spreche ich jetzt eigentlich nur darum, dass ich nur noch auf mich selber schaue, meinen eigenen Egoismus befeuere, nur noch auf mich selber gucke, was ist in mir gut, was ist in mir schlecht, dann würde ich ja das machen, wovon Martin Luther und Augustinus geschrieben haben, der Mensch, wenn er an sich selber denkt, ist doch eigentlich der in sich selbst verkrümmte Mensch und nicht der Mensch, der vor Gott steht und Gott lobt. Also deswegen ein anderer Grundgedanke meiner Predigt: das Wichtige und Entscheidende, und damit diese Liebe zu mir selbst nicht schief wird, ist die Beziehung zu Gott. Denn er heilt uns, unsere Beziehung zu ihm und dann unsere Beziehung zu anderen und dann auch meine Beziehung zu mir selbst. Und vor 2 Wochen hatte ich von Daryl Tanningley berichtet, wie er in den Spiegel geschaut hat. Er war ja ein Mensch, der seit dem 11. Lebensjahr in Kriminalität, Gangkriminalität und Drogenhandel und Drogenkonsum gefangen war. Er kam ins Gefängnis in England, er hat dort einen Alpha-Kurs gemacht und diese ganzen Inhalte, die haben ihn kalt gelassen. Und zwar bis zu dem Punkt kalt gelassen, wo dieses theoretische Wissen, was er in diesen Vorträgen dieses Glaubenskurses gehört hat, bis dieses theoretische Wissen auf einmal erfahrbar geworden ist. Bis zu dem Punkt, wo er gemerkt hat, ja, Gottes Heiliger Geist wirkt. Und so konnte er eines Morgens in den Spiegel schauen und hat etwas gesehen in seinen Augen. Da war die Glut der Liebe Gottes in ihm. Und so ist er dann wieder auf den Sportplatz getreten und ein anderer wollte, der eigentlich ganz, ganz unten war in der Gefangenenhierarchie, wollte ihn nochmal herausfordern, weil er gemerkt hat, da ist was anders, der ist nicht mehr so der Draufgänger. Und in dem Moment kommt die Stimme Gottes hörbar zu ihm: Du bist nicht mehr der Mann, in Klammern, der jetzt die Fäuste auspackt und den niederstreckt. Und er dreht sich rum und erfährt den Frieden Gottes. Und jetzt habe ich mich gefragt, hat er also zuerst das höchste Gebot erfüllt? Und das höchste Gebot Ich habe es mal genannt, ist auch das Gesetz Nummer 1. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und ich glaube, dass das Entscheidende war in seinem Leben, dass er erlebt hat, dass Gott ihn befreit hat von Schuld, von Sucht, von Wut und von innerer Leere. Und dass er es erlebt hat, wie Gott ihn zuerst geliebt hat. Es war nicht der Weg zum Glauben, zu sagen, ich bemühe mich darum, mein Leben ganz Gott hinzugeben, ihm nachzufolgen, ihm mit meinem ganzen Sein zu gefallen. Nein, es war Gottes Liebe, die ihm entgegenkam. Und das ist für mich auch Evangelium. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Das hat er erlebt. Und so hat er Daryl Tanningley in den Spiegel geschaut und hat etwas anderes gesehen. Etwas, was ihn fasziniert hat. Er hat einen neuen Menschen gesehen. Und erst daraus, aus dieser Erfahrung des Wirkens des Heiligen Geistes, der Erfahrung der Liebe Gottes, erst aus dieser Erfahrung heraus hat er nicht mehr seine Faust ausgepackt. Denn in der Forderung des Gesetzes Nummer 2 heißt es, ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und Theologen haben herausgearbeitet, dass damit ja eben zweierlei gemeint ist. Ja, ich soll meinen Nächsten lieben und ich soll mich selbst lieben. Und hat dieser Daryl sich selbst lieben können? Nein. Er war so weit, dass er mit dem Konzept Liebe komplett, das Konzept Liebe komplett abgeschrieben hatte. Und diese lebendige Glaube, diese Glaubenserfahrung, diese Lebendigkeit des Heiligen Geistes hat er so stark in sich getragen, dass er gesagt hat, ja, dieser Alpha-Kurs ist gut, ich biete ihn im Gefängnis für meine Mitgefangenen an. Und er wusste, dass da Gottes Geist sich entfalten kann und wirken kann. Und mit dem Ergebnis, dass in den 5 Jahren, wo er in England in Haft war, in diesem Gefängnis 3 Gefängnistrakte drogenfrei wurden, weil sich die Gefangenen selbst verpflichtet haben, sie wollen keine Drogen mehr nehmen, sie wollen Jesus nachfolgen. Und wer diese Geschichte vielleicht noch genauer nachlesen will, der kann bei Daryl Tanningsley in seinem Buch, das es nur auf Englisch gibt, Unreachable, nachschauen. Und das Evangelium ist also, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und so sehr hat Gott uns geliebt, dass er ja seinen Sohn gesandt hat. Und da wird klar, es geht nicht nur darum, dass ich auf irgendeiner abgehobenen geistigen Sphäre als Christ unterwegs bin. Nein, Christsein betrifft unser ganzes Wesen. Geist, Seele, Körper. Und darum kümmert sich Gott. Und deswegen haben wir auch den Auftrag von uns, von Gott, uns um uns selbst zu kümmern, auf all diesen 3 Ebenen. Denn Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. So steht es im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23. Gott meint es also gut mit uns. Er weiß, dass wir körperliche, seelische und geistige Bedürfnisse haben. Und die Frage ist, wissen wir das auch? Natürlich wissen wir brauchen was zu essen und zu trinken. Körperliches Bedürfnis. Aber wer von uns hat sich zum letzten Mal gefreut über ein Glas klares Wasser? Grundbedürfnis. Können wir uns darüber freuen und dankbar sein? Essen, Wann haben wir uns zum letzten Mal gefreut über einen frischen Apfel vom Baum? Über das frische Obst, das wir bekommen? Essen bedeutet, sich selbst lieben beim Essen bedeutet nichts anderes, als darauf zu achten, welche Bedürfnisse hat unser Körper. Ich sehe hier jemanden, der ganz viel mit Essen zu tun hat und frisches Essen in Obertshausen zur Verfügung stellt. Obst und Gemüse brauchen wir in ausreichendem Maß. Ebenso Bewegung. Körperliche Gesundheit basiert darauf, dass wir uns in Bewegung halten. Dass wir vielleicht nicht jeden Weg mit dem Auto fahren. Letzte Woche hat jemand diesen alten Spruch mal wieder reaktiviert, der sagte, Turnen bis zur Urne. Bewegung im Alltag und vielleicht auch ein wenig Sport. Und es sind genau diese Herausforderungen, die uns lebendig halten. Dieser Widerstand, den wir spüren, wenn wir unsere Muskeln in Bewegung setzen, da spüren wir diesen Muskelwiderstand und dadurch werden wir kräftiger. Und so ist es in unserem geistigen Leben auch. Da gibt es Widerstände und heute möchte ich eigentlich hauptsächlich darauf schauen, auf diese inneren Monologe, diese Widerstände, die da in uns sind, vielleicht aus unserem eigenen Geist heraus, vielleicht unserer eigenen Seele heraus, vielleicht aber auch Einflüsterungen des Teufels, die uns klein halten wollen. Und so braucht unsere Seele, unser innerer Mensch, braucht diese geistige Nahrung und auch etwas, was manchmal Widerstand bietet, so wie das Wort Gottes. Denn es ist manchmal schwierig aufzunehmen und manchmal sind die Worte, die wir da lesen, schwierig zu verarbeiten. Aber wenn wir damit ins Gebet gehen, mit diesen Fragen, die dann auf einmal auftauchen, dann merken wir diesen Widerstand, an dem wir wachsen und wir merken die Gnade des Heiligen Geistes, die uns auf einmal diese Bibelstellen erleuchtet und für unser Leben aufschließt. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und so brauchen wir diesen Rückzugsort, wo wir Gott begegnen können, wo sein Wort lebendig wird für uns und wo es aus der Theorie, die wir vielleicht wissen, in unser Leben fällt. Und so glaube ich durch und durch, es ist eine dogmatische Aussage, wenn ich sage, Gott ist gut. Aber das ist auch Theorie. An welcher Stelle hast du es erlebt, dass Gott für dich gut ist? War das vor 5 Jahren? Oder war das gestern? Oder ist es heute? Ist es lebendig im alltäglichen Leben? Denn es gibt so viele Menschen, die dieser inneren Stimme folgen, wenn sie sagen, ja, ist Gott wirklich gut? All das Leid? Wenn Gott das zulässt, ist er noch gut? Diese Frage, dieser innere Monolog, wenn wir diesen haben sollten, dann kann das auch ein Widerstand sein, an dem wir wachsen können, indem wir im Gebet mit Jesus darum ringen. Also lasst uns mit diesem Widerstand rechnen und im Glauben, im Heiligen Geist daran wachsen. Und dann ein anderer Punkt, den ich noch ganz kurz anreißen möchte, zu diesem sich selbst lieben. Ein Punkt, der ich glaube, Körper, Geist und Seele gleichermaßen betrifft, das ist Freude. Freude und Spaß. Denn wenn wir Freude erleben, da passiert auch was körperlich in uns. Da werden, wie ich nachgelesen habe, und ich bin kein Biochemiker und kein Biologe, also ich kann nicht so viel darüber sagen, aber da werden körpereigene Drogen freigesetzt. Endorphine, und das ist, man glaubt es ja kaum, eine Morphium-Variante. Und das brauchen wir aber, um unseren Stress abzubauen, um die Sachen zu verarbeiten, die wir so erleben. Und unsere Verantwortung ist es, uns auch immer wieder in Situationen zu begeben, wo Freude geschehen kann. Das ist für mich auch ein Stück sich selbst lieben, indem wir uns so annehmen und sagen, ja, ich bin es wert, ich steuere mein Leben so, dass ich auch in solche Situationen komme und vielleicht auch meinen Teil dazu beitrage. So ein klassischer innerer Monolog ist vielleicht auch diese Selbstanklagen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Und ja, vielleicht sind es Gedanken wie, wie konnte ich nur so überheblich sein? Wie konnte ich nur so habgierig sein, so hinterlistig, so böse? Warum habe ich bloß so dämlich reagiert in dieser Situation oder so schlecht über meinen Freund geredet? Wie konnte ich nur? Da steckt nichts anderes dahinter als das Gesetz. Wie konnte ich nur dem Gesetz Gottes, das wir gehört haben, nicht entsprechen? Und vieles davon läuft unterbewusst oder halbbewusst. Und es lohnt sich auch mal innezuhalten und diese halbbewussten Sätze, die wir vielleicht am Spiegel schon gar nicht mehr hören, auch mal ins Licht Gottes zu halten. Und wenn wir so die Stimme des Gesetzes hören in uns, dann müssen wir auch damit rechnen, dass das eventuell auch die Stimme des Teufels sein könnte, denn er ist unser Ankläger. Er flüstert uns genau solche Sachen ein. Er flüstert uns ein, zum Beispiel, du als guter Christ, wie konntest du nur? Dann ist es vielleicht noch offensichtlich, dass es eine andere Stimme ist, aber wie wenn diese Stimme lautet, Mensch, jetzt glaube ich schon so lange an Gott, habe schon so viel erlebt und dann mache ich das. Das ist auch eine Variante davon. Und ein anderes Beispiel möchte ich noch geben, aus dem weltlichen Bereich zu diesen inneren Stimmen. Da hat ein Professor, Steven Rogelberg, eine Studie erstellt, genau zu dem Thema innere Monologe. Und hat sich Manager angeschaut und hat 2, 3 Kriterien entwickelt, was ein guter und was ein schlechter Manager ist. Ein guter Manager aus seiner Perspektive sind Personen, in deren Umfeld, in deren Betrieb die Menschen sagen, ja, der leitet uns gut, ist eine gute Führungskraft, also wo die Untergebenen das sagen. Und das andere Kriterium war, wie kreativ ist dieser Mensch? Und zwar nicht im Kreativ im Sinne von jetzt irgendwelche Bilder malen, sondern welche Fähigkeiten hat dieser Mensch, neuen Problemen, neue Lösungsansätze gegenüberzustellen? Und sie haben dann die 190 Manager gebeten, ihre inneren Monologe aufzuschreiben, das, was in ihnen vorgeht, was sie über ihre Art und Weise zu leiten denken. Und da kamen einige innere Stimmen davor, die sich selber schlecht gemacht haben. Oder die daraus, aus diesem Wissen, ach, es funktioniert, es läuft alles nicht so rund bei mir, dann das auch noch auf die Zukunft projiziert haben und gesagt haben, so nach dem einfach gesprochen, ach, das klappt ja eh nicht, das schaffe ich eh nicht. Und das waren Menschen, die dann Veränderungen, die in ihrer Firma eingetreten sind, als Bedrohung wahrgenommen haben. Und so sind sie unfrei gewesen, neue Lösungsansätze zu entwickeln. Und wenn solche Gedankenkreisläufe in uns laufen, dann ist das sowas wie ein Teufelskreis. Man kommt nicht einfach so hinaus und man hat eher die Tendenz dazu, in eine Abwärtsspirale zu kommen. Und es hat dann eine Korrelation gegeben zwischen den Managern, die von außen als Problemlöser und gute Führungskräfte wahrgenommen worden sind, und den Managern, die in ihren inneren Monologen regelmäßig selbst negative Selbstaussagen getroffen haben. Ein kleines Beispiel für diesen konstruktiven Umgang mit inneren Stimmen war die innere Stimme. Ja, wenn mich jemand lobt, dann wische ich das nicht gleich weg. Sondern wenn mich jemand lobt, dann genieße ich das. Das hat natürlich auch was mit Selbstdarstellung zu tun, ist klar, gehört im Leben dazu. Andere negative Monologe waren: Oh, wie soll das werden mit diesem ganzen Durcheinander in unserem Betrieb? Das wird schwierig. Das waren Manager, die gesagt haben, ich weiß überhaupt nicht, wie ich es schaffen soll. Die an mich gestellten Herausforderungen, die an mich gestellten Zielvorgaben zu erreichen. Und es hat sich auch noch herausgestellt, dass die haben dann ein paar Seiten geschrieben, so über ihre inneren Monologe, und die Manager mit den negativen Monologen, die haben auch negativ ihren Brief an sich selber beendet, mit negativen Zukunftsaussichten. Und jetzt vielleicht aus meinem eigenen Leben, wenn es Situationen gibt, wo man irgendwie eine Krankheit hat, sei es körperlich oder dass seelisch gerade zu viel am Laufen ist und man schläft nachts nicht gut und wacht auf, dann ist es das Normalste der Welt, dass man so schnell wie möglich wieder einschlafen will. Aber wer von euch schon mal nachts wachgelegen hat und hat versucht, ich muss jetzt einschlafen, es muss jetzt irgendwie gehen, umso weniger hat es geklappt. Und dann hat man dann vielleicht noch irgendwelche Gedanken im Kopf, ja, wenn ich jetzt nicht einschlafe, wie wird dann morgen der Arbeitstag? Dann stellt sich noch Angst noch zusätzlich ein und man kommt in eine Abwärtsspirale. Und ich habe festgestellt, das Einzige, was ich tun kann gegen solche inneren Monologe, ist ein anderer Monolog dagegen zu halten. Und bei mir war es gerade diese Woche so, dass ich einmal nachts aufgewacht bin nach einem schlechten Traum und ich konnte nicht wieder einschlafen. Und da waren diese Endlosschleifen in meinem Kopf. Und auf einmal hatte ich so das Gefühl, wie aus meinem Geist heraus dieses Wort hochkommt: sei stille, sei stille und wisse, ich bin Gott. Hab nachher mal am nächsten Tag nachgeschaut, steht so ungefähr in der Fassung in Psalm 46, Vers 10. Und dies habe ich dann als inneren Monolog von meinem Geist quasi zu meiner Seele gesagt: sei stille, komm in den Frieden Gottes. Der Shalom-Friede sei in dir. Und nach auf einer Weile merkte ich, wie meine Augen immer schwerer wurden und ich weggedöst bin und noch gut schlafen konnten. Und ich glaube, das ist es, wenn wir das Beispiel, also wenn wir die Erzählung von Jesus, der den Sturm stillt, richtig deuten, dann haben wir die Ruhe Gottes, die er in sich trägt, und dann haben wir jetzt im übertragenen Sinne die Stürme des Lebens, die immer um uns brausen. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Frieden Gottes, dass wir ihm Raum geben in unserer Seele durch das, was wir uns selbst auch zusprechen, unseren inneren Monologen. Und für mich ist das Wunderbarste gewesen, dass ich diese Woche in den Spiegel geschaut habe und gedacht habe, ja, Jesus ist mein Herr und Heiland und er hat mich erlöst. Er hat mich befreit. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Auch ein innerer Monolog. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und so fordere ich uns heraus. Achten wir doch einmal darauf, passt das, was wir sagen, egal ob wir es laut aussprechen oder innerlich sagen, passt das zu dem, was wir glauben? Und wenn nicht, können wir Jesus bitten, uns zu zeigen, welche Worte wir verwenden können, um sie dagegen zu stellen. Und so freut euch, Denn der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.